Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Stefanie Rode, herzlich willkommen zum Journal vor Mitternacht. Der heutige Weltfrauentag war ein Tag für klare Worte. Und von denen gab es viele. Für gleiche Löhne, mehr politische Teilhabe und gegen Sexismus. Klare Worte hat auch die CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer gefunden. Peinlich sei der Frauenanteil in der Union. Was müssen Politikerinnen und Politiker jetzt tun, damit mehr Frauen Politik machen? Dazu gleich ein Interview mit der frauenpolitischen Sprecherin der Grünen in Bayern, die für ein Hälfte der Machtgesetz kämpft. Außerdem schauen wir nach Istanbul, wo die Polizei die Frauentagsdemonstration heute gewaltsam aufgelöst hat. Die EU hat Großbritannien im Ringen um den Brexit ein kleines Angebot gemacht mit einer alten Idee, dazu dann gleich auch mehr. Und den dritten Freitag in Folge haben Menschen in Algerien gegen ihren Präsidenten demonstriert. So viele wie diesmal waren noch nie auf der Straße. Einige wurden festgenommen. Auch das ein Thema hier. Wie die Zeitungen von morgen diese Themen kommentieren, das erfahren Sie dann in der Presseschau um kurz vor Mitternacht. Es fehlt nur noch ein einziger Schubs, hat die britische Premierministerin Theresa May heute gesagt und die EU mal wieder dazu aufgefordert, den Briten doch nur ein bisschen entgegenzukommen beim Brexit-Abkommen. In der nächsten Woche, zur Erinnerung, stimmt das britische Unterhaus zum zweiten Mal über das Abkommen ab, das May ja mit der EU ausgehandelt hat. Und lehnt das Parlament das nochmal ab, dann ist nicht sicher, das hat May gesagt. Heute Abend hat der EU-Chefunterhändler Michel Barnier London einen einseitigen Austritt aus der Zollunion angeboten. Ist das der Schubs, auf den Theresa May hofft? Aus Brüssel meldet sich Bettina Klein.
Die britischen Gegner des Austrittsabkommens fürchten ein ewiges Gekettetsein an die EU. Sie verlangen daher unter anderem die Option, den Backstop für die nordirisch-irische Grenze einseitig aufkündigen zu können. Die Betonung liegt auf einseitig. Ein No-Go bisher für die Europäische Union. Begründung: Eine Versicherung, die jederzeit einseitig aufgekündigt werden kann, ist keine Versicherung, denn sie erfüllt ihren Zweck nicht. Nun versucht Michel Barnier offenbar mit einem juristischen Fingerzeig, den Brexiteers ihre Sorgen zu nehmen. Er verweist auf Artikel 178 des Austrittsvertrages, den es schon gibt. Dieser Artikel räumt, wie in jedem guten Vertrag üblich, die Möglichkeit ein, Zitat, die Verpflichtungen in verhältnismäßiger Weise auszusetzen, wenn die EU gegen Treu und Glauben verstößt und nicht alles gibt, um eine Alternative zum Backstop auszuhandeln. Die Entscheidung darüber wäre, laut Austrittsabkommen, einem Schiedsgericht übertragen. Dafür bietet die EU nun eine rechtsverbindliche Erklärung an und verpflichtet sich, laut Tweet von Barnier, dem Vereinigten Königreich die Option zu geben, das einheitliche Zollgebiet zu verlassen. Wörtlich: Großbritannien wird nicht gegen seinen Willen zur Zollunion gezwungen. Die anderen Klauseln des Backstop müssen aber laut Michel Barnier erhalten bleiben. Und demnach auch die Bestimmung, dass Nordirland im Binnenmarkt bleibt, sollte keine alternative Lösung für die Grenzfrage und kein Partnerschaftsabkommen gefunden sein. Das aber war erst recht auf den Widerstand der Brexiteers gestoßen, weil dies auf eine Grenze zwischen Nordirland und Großbritannien in der Irischen See hinauslaufen würde. Daher war man gerade auf die Idee mit der Zollunion verfallen. Es ist also völlig unwahrscheinlich, dass dies den Gegner des Austrittsabkommens reichen wird. Erste Reaktionen, insbesondere von der nordirischen DUP, lassen ahnen, dass dies nicht der Fall ist. Von einem Non-Starter und einem einseitigen Ansatz ist die Rede. Das zweite Angebot, das Chefunterhändler Michel Barnier Großbritannien unterbreitet, eine Interpretation des Austrittsvertrages aus dem Januar, ein Schreiben von Donald Tusk und Jean-Claude Juncker an Theresa May, soll Rechtskraft bekommen. In dem dreieinhalbseitigen Brief vom 14.01. versichert die EU unter anderem, zügig an einem Partnerschaftsabkommen zu arbeiten, sodass der Backstop niemals in Kraft zu treten braucht und wenn, dann nur vorübergehend gelten würde. Auf rechtsverbindliche Zusagen war es den Kritikern des Abkommens immer angekommen. Da der Austrittsvertrag nicht aufgemacht werden soll, blieben nur angehängte Dokumente als rechtsverbindlich zu erklären. Nach Informationen des Deutschlandfunkstudios in Brüssel wurden die Botschafter der anderen 27 EU-Staaten unterrichtet, bevor Michel Barnier dieses Angebot per Twitter verbreitete. Die Gespräche sollen weitergehen. In den kommenden Tagen werde man weiter intensiv daran arbeiten, dass Großbritannien die EU mit einem Abkommen verlässt. Kurz vor den entscheidenden Abstimmungen in London und drei Wochen vor dem Austritt Großbritanniens versucht der Chefunterhändler offenkundig, Entgegenkommen zu demonstrieren. Ob es etwas hilft, wird sich nächste Woche im Parlament von Westminster erweisen.
Der EU-Unterhändler für den Brexit hat erklärt, Großbritannien könnte die Zollunion einseitig verlassen. Der britische Brexit-Minister allerdings hat erwidert auf diesen Vorschlag, es sei nicht die Zeit, alte Argumente wieder hervorzuholen. Brüssel und London drehen sich also weiterhin im Kreis. Vielleicht ist Gleichberechtigung nur eine Frage der Geschwindigkeit des Blicks. Wenn man sehr schnell auf Frauen in Deutschland schaut, geht es ihnen besser als in den meisten Ländern der Welt. Sie sind emanzipiert und gleichberechtigt. Wenn man aber nicht nur schnell auf das Thema schaut, sondern den Blick etwas verweilen lässt, offenbart sich ein anderes Bild. Nur in 6 Staaten weltweit haben Frauen per Gesetz tatsächlich die gleichen Rechte wie Männer, nämlich in Schweden, Belgien, Dänemark, Frankreich, Lettland und Luxemburg. Und Deutschland steht auf Platz 31 hinter Peru, Paraguay und Ungarn. Bis der Arbeitsmarkt gleichberechtigt sein wird und Frauen genauso viel verdienen wie Männer, werden noch 200 Jahre vergehen. Und in Deutschland sind nur 29% der Führungskräfte in Deutschland weiblich. Genügend Gründe, um für mehr Gleichstellung von Frauen zu protestieren. Das haben Zehntausende auch am Weltfrauentag in Deutschland getan. Auch in Berlin. Dort hat Katharina Hamberger die Proteste beobachtet.
Als einziges Bundesland hat Berlin den Weltfrauentag zum gesetzlichen Feiertag erklärt. Ruhig ist es dennoch nicht in der Hauptstadt. Tausende Menschen nehmen diesen Tag zum Anlass, für Gleichberechtigung auf die Straße zu gehen. Die größte Demonstration startete am Alexanderplatz. Aufgerufen hat dazu das Frauenkampftagsbündnis Berlin. Auch von Seiten der Politik wird dieser Tag für Botschaften genutzt. So schickte Familien- und Frauenministerin Franziska Giffey ihre an die Unternehmen, in denen Frauen an der Spitze noch nicht ausreichend vertreten sind. SPD-Politikerin Giffey möchte, und so ist es auch im Koalitionsvertrag vereinbart, auf die Firmen mehr Druck machen, die sich bislang nur eine individuelle Zielvorgabe für den Frauenanteil in unter anderem Aufsichtsrat und Vorstand geben müssen. Das betrifft rund 1700 börsennotierte und mitbestimmte Unternehmen. Die Ministerin will laut Handelsblatt Sanktionen für diejenigen, die diese Zielgröße ohne Begründung bei Null festsetzen oder sich keine Vorgabe machen. Bislang gibt es eine verpflichtende Frauenquote von 30% nur für die Aufsichtsräte der rund 100 börsennotierten und voll mitbestimmungspflichtigen Unternehmen. Aber man fasst sich auch an die eigene Nase. Denn auch in der Politik sind Frauen nach wie vor unterrepräsentiert. So ist der Frauenanteil im Bundestag im Vergleich zur vergangenen Legislaturperiode sogar um 6 Prozentpunkte auf rund 31% gesunken. Zu den Schlusslichtern bei den Fraktionen zählt neben der AfD, in deren Fraktion nur knapp über 10% Frauen sind, die Unionsfraktion mit rund 20% Frauenanteil. CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer meint dazu:
Unser Frauenanteil in der Mitgliedschaft und unser Frauenanteil in den Ämtern und Funktionen ist noch nicht so, wie wir uns das selbst vorstellen.
In einem Gastbeitrag in der Passauer Neuen Presse schreibt sie sogar, das sei für eine repräsentative Demokratie und für eine Volkspartei peinlich, so die Vorsitzende der Christdemokraten. Sie hatte auch schon in der Vergangenheit gefordert, dass bei der anstehenden Wahlrechtsreform der Frauenanteil diskutiert werden müsse und verwies dabei auf das Paritätsgesetz in Frankreich. Innerhalb der Union dürfte dies noch für Diskussionen sorgen. Die SPD ist sich dahingegen schon einig. Die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz und stellvertretende SPD-Vorsitzende Malu Dreyer sagte unserem Hauptstadtstudio, sie halte es für unbedingt erforderlich.
Dass man mit der Wahlrechtsreform auf der Bundestagsebene tatsächlich einen Weg findet, um dort eine gleichberechtigte Beteiligung von Frauen und Männern herbeizuführen. Natürlich ist es verfassungsrechtlich eine knifflige Angelegenheit, aber es gibt ja viele Vorschläge, auch vom Juristinnenbund beispielsweise, die deutlich machen, dass es auch Wege gibt und das sollte man ausloten und gemeinsam möglichst auch wirklich parteiübergreifend sich auf den Weg machen. Und da gibt es ja schon etliche Frauen, die das tun, um zu diesem Ziel zu kommen.
So SPD-Vize Dreyer. Auch die Grünen fordern ein entsprechendes Gesetz. So verweist Grünen-Chefin Annalena Baerbock im NDR auf den Grundgesetz Artikel 2 Absatz 3.
Der nicht nur die Gleichberechtigung vorschreibt, sondern auch sagt, wenn es nach wie vor strukturelle Benachteiligung gibt, dass es eine aktive Förderung von Frauen geben sollte. Und ein Paritätgesetz würde diesen Artikel 3 Absatz 2 entsprechend dann umsetzen.
So Baerbock. Linken-Politikerin und Bundestagsvizepräsidentin Petra Pau sagte im SWR, sie möchte Kramp-Karrenbauer und andere nun erst einmal in die Pflicht nehmen,
dass sie entsprechende Maßnahmen am besten erst einmal tatsächlich auch in der eigenen Partei umsetzen. Bei den Grünen und den Linken ist das längst keine Frage mehr. Wir sollten gemeinsam daran arbeiten, dass jeder, egal wie er sich selbst begreift und bestimmt, tatsächlich die Chance hat, sich zu beteiligen.
Dann brauche es irgendwann auch keine Quote mehr. Dann sei das selbstverständlich, meint Linken-Politikerin Pau.
Zehntausende sind am Internationalen Frauentag deutschlandweit auf die Straße gegangen. Aus Berlin berichtete Katharina Hamberger. Die CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer findet es peinlich, wie wenige Frauen in der Union sind. Was müssen Frauen in der Politik tun, damit mehr Frauen Politik machen in Zukunft? Darüber habe ich mit Eva Lettenbauer gesprochen, die für die Grünen im Bayerischen Landtag sitzt und die als frauenpolitische Sprecherin für ein Hälfte-der-Macht-Gesetz kämpft, damit in Zukunft ähnlich viele Frauen wie Männer in Parlamenten sitzen. Und ich wollte eingangs von ihr wissen, in Berlin ist ja der 8. März erstmals ein Feiertag, nächstes Jahr dann auch deutschlandweit und auch in Bayern.
Ich bin überzeugt, dass es ganz wichtig ist, diesen Tag auf jeden Fall zu begehen. Dennoch gilt für mich, wir müssen das ganze Jahr über für Frauenrechte kämpfen und uns für echte Gleichberechtigung einsetzen. Deshalb sehe ich es nicht als den wichtigsten Punkt, diesen Tag als wirklichen Feiertag auszurufen, sondern wir müssen echte Gleichstellungspolitik machen und in diesen Bereichen noch mehr für gleiche Bezahlung und vieles weitere erreichen. Von dem her, für mich hat ein Feiertag keine Priorität, sondern die wirklich wirksamen Maßnahmen.
Frauen dürfen ja seit genau 100 Jahren wählen und gewählt werden. Ist das da nicht ein bisschen rückschrittlich, ein solches Grundrecht heute noch mit einem Feiertag zu bejubeln?
Wenn wir sehen, dass in den Parlamenten der Frauenanteil immer noch nur bei ungefähr 27% in Bayern und auch auf Bundesebene nicht viel höher liegt, dann müssen wir uns eingestehen, dass freiwillige Maßnahmen und das Motivieren von Frauen durch Mentoring-Programme nicht funktioniert hat. Es liegt an Strukturen in den Parteien und deshalb muss aus meiner Sicht auch in den Gesetzen, im Wahlrecht was geändert werden, damit wir wirklich zu einer echten Repräsentanz von Frauen in den Parlamenten kommen. Und die Frauen sind die Hälfte der Bevölkerung und brauchen deshalb auch die Hälfte der Macht.
Darüber sprechen wir gleich noch. Ich will ganz kurz noch bei dem Punkt bleiben. Was ändert ein Feiertag an diesen Strukturen, die Sie gerade beschrieben haben?
Ein Feiertag macht darauf aufmerksam, dass die Frauen in unserer Gesellschaft leider noch immer nicht gleichberechtigt sind. Und ich bin überzeugt, dass viele Parteien auch in ihren Tagungsweisen beispielsweise bis spät in die Nacht noch vieles ändern müssen und sich mindestens einmal im Jahr, eigentlich jeden Tag im Jahr, bewusst machen müssen, dass sie attraktiver werden sollten für Frauen. Denn diese Frauen müssen Lust daran haben, in den Parteien Politik zu machen. Da geht es um mehr Teamarbeit und eben zum Beispiel auch um bessere Tagungszeiten, die familienfreundlich sind.
Aber was hindert Frauen denn speziell daran, Macht zu übernehmen in Parteien beispielsweise? Also Männer haben ja ähnliche Probleme, die müssen sich auch teilweise um die Kinder kümmern.
Viele Parteien weisen natürlich auch noch männerdominierte Strukturen auf. Wenn man sich die Vorstandschaften ansieht, dann ist es vor allem in den konservativen Parteien noch üblich, dass diese teilweise zu 100% von Männern dominiert werden. Und sich da langsam voranzutasten, dauert sehr lange. Deshalb ist es eben so wichtig, dass wir auch von staatlicher Seite mehr einfordern, weil wir eben nicht nochmal 100 Jahre warten wollen, sondern wir wollen, dass Frauen jetzt direkt in den Parteien beteiligt werden. Und da braucht es wohl noch ein bisschen mehr Ansporn für viele Parteien.
Politikerinnen verschiedener Parteien fordern ja eine Gleichstellung von Frauen in den Parlamenten, unter anderem ja auch die Bundesjustizministerin Katharina Barley von der SPD. Und auch sie kämpfen ja mit den Grünen in Bayern für ein Hälfte-der-Macht-Gesetz, also dass eben Parteien in Bayern bei den Landtagswahlen gleich viele Frauen wie Männer aufstellen müssen. Ist eine Sonderbehandlung für Frauen per Gesetz nicht das Gegenteil von Gleichheit und Freiheit?
Sowohl der Artikel 3 des Grundgesetzes als auch in unserer bayerischen Verfassung, der Artikel 118, fordern ganz klar ein, dass Frauen und Männer tatsächlich gleichberechtigt werden sollen und dass Nachteile eben auch aktiv behoben werden müssen. Und da wir ja alle gemeinsam oft feststellen, dass Frauen noch zu wenig repräsentiert sind in der Politik, ist es aus unserer Sicht eben durchaus ein Ziel der Verfassung, dass Frauen eben wirklich repräsentiert werden im Parlament. Und deshalb ist es dann aus meiner Sicht eben auch korrekt, die Parteienfreiheit über die Aufstellung von Listen und Ähnliches einzuschränken und zu sagen, die ist nicht absolut, sondern wir müssen auch das Ziel der Gleichberechtigung sehen und aktiv daran arbeiten.
Juristen allerdings argumentieren, dass das gegen den Artikel 79 Absatz 3 des Grundgesetzes verstößt, nämlich die geschützten Grundsätze des Demokratieprinzips, in dem das Prinzip der Volkssouveränität durch geschlechtsbezogene Gruppensouveränität abgelöst wird. Heißt, die freie Wahl wird eingeschränkt, weil eine genaue Zusammensetzung des Volkes in den Parlamenten gespiegelt werden muss. Was bringt es denn für so ein Gesetz zu kämpfen, das letztlich verfassungswidrig sein könnte?
Im Grundgesetz und in den Verfassungen der Länder sind verschiedene Ziele aufgelistet. Und da gibt es eben die Parteienfreiheit, viele andere Freiheiten, auch Themen der Demokratie. Aber dort ist eben auch ganz klar die Gleichstellung von Frau und Mann genannt. Und ich denke, wir müssen da zu einem ausgewogenen Ansatz kommen und dürfen aber auf keinen Fall die Gleichberechtigung vernachlässigen, was aktuell der Fall ist. Und deshalb sind wir überzeugt, dass unser Gesetz zwar keine Pflicht ist, man muss es nicht machen, aber es ist dringend notwendig, damit Frauen endlich mitentscheiden können und zu gleichen Teilen an Macht beteiligt sind.
Und Ihre männlichen Kollegen wären damit einverstanden? Weil man könnte ja auch argumentieren, das ist unfair denen gegenüber, wenn eben mehr Männer in einer Partei sind, sich aufstellen lassen, dann werden eben auch mehr Männer gewählt.
Wenn Frauen die Hälfte der Bevölkerung stellen, dann ist es ganz wichtig, dass diese auch in den Parteien abgebildet werden sind. Ja, es ist so, dass in vielen Parteien der Frauenanteil aktuell noch massiv zurückliegt hinter dem Anteil in der Bevölkerung. Aber daran muss gearbeitet werden. Und wir sehen leider, dass in den letzten Jahrzehnten die freiwilligen Maßnahmen nicht geholfen haben. Deshalb sind wir überzeugt, dass eine Wahlrechtsreform, die eben anspornt, wirklich viele Frauen auch zu nominieren, dazu führt, dass Frauen sich mehr in den Parteien engagieren, weil sie auch Erfolge sehen und diese dann selbst anstreben wollen.
Aber andere Länder bekommen das ja auch hin. Schweden zum Beispiel, da ist der Frauenanteil im Parlament bei über 50% und das ohne Gesetz.
In Frankreich beispielsweise haben wir ja Gesetze und auch dort klappt es. Ich denke, wir müssen akzeptieren und anerkennen, dass es in Deutschland in vielen Jahrzehnten jetzt nicht geklappt hat. Und aus meiner Sicht ist der Zeitpunkt gekommen, dass wir wirklich aktiv werden und das Wahlrecht reformieren. Warum es vor allem die konservativen Parteien bisher nicht geschafft haben, mehr Frauen in ihre Parteien zu bekommen und denen auch die Chance zu geben, in die Parlamente einzuziehen, ist schwer zu sagen. Ganz sicher sind es Strukturen, die verhärtet sind.
Allerdings muss man sagen, dass sich ja selbst die CSU inzwischen bemüht, mehr Frauen in die Partei zu bekommen. Also die Message ist ja bei allen angekommen, alle machen mit.
In vielen Parteien wird betont, dass man sich für Frauenförderung einsetzt und mehr Frauen gewinnen will. Aber wenn wir uns beispielsweise die Wahlergebnisse in den Ländern im Bundestag anschauen, dann zeigt sich recht deutlich, dass in vielen Parlamenten die Anzahl an Frauen sogar noch mal zurückgeht. Das heißt, wir müssen anerkennen, dass die Maßnahmen zur Frauenförderung leider nicht anschlagen und dass vor allem, auch wenn teils mehr Frauen in den Parteien engagiert sind, diese keine guten Listenplätze bekommen, diese nicht in ihren Stimmkreisen nominiert werden. Das heißt, da braucht es mehr Ansporn und eine klare Vorgabe.
Das sagt Eva Lettenbauer, frauenpolitische Sprecherin der Grünen in Bayern. Wir haben über die Frage gesprochen, wie mehr Frauen in die Politik kommen in Zukunft. Und wir bleiben noch beim Weltfrauentag. Weltweit haben Frauen und Männer gegen die Diskriminierung und gegen sexuelle Gewalt demonstriert. So auch in Istanbul. Dort ist die Polizei allerdings gegen die friedliche Kundgebung vorgegangen, unter anderem mit Gummigeschossen. Einzelheiten von Karin Senz.
Schon den ganzen Tag über hatte sich die Polizei auf die Kundgebung am Abend auf der zentralen Einkaufsstraße von Istanbul vorbereitet. Absperrungen wurden aufgebaut. Am Abend ließ sie Frauen teilweise nur einzeln zum Demonstrationszug durch, Männer teilweise gar nicht. Die Veranstaltung begann unter den Augen der Sicherheitskräfte friedlich. Tausende Teilnehmerinnen skandierten Parolen für mehr Frauenrechte, sangen und tanzten. Dann stoppte die Polizei die Demonstration mit Barrieren. Auf Videos und Fotos im Internet ist zu sehen, wie sie mit Gummigeschossen auf die Beine von Frauen zielt. Teilnehmerinnen husteten, berichteten, Pfeffer oder Tränengas sei zum Einsatz gekommen. Der Nachtmarsch in Istanbul fand zum 17. Mal statt, bisher immer ungehindert. Sogar während des Ausnahmezustandes im vergangenen Jahr konnten die Frauen demonstrieren. Warum die Polizei diesmal dagegen vorging, ist unklar. Eine offizielle Stellungnahme gibt es bis jetzt nicht. In der türkischen Hauptstadt Ankara fand eine Demonstration zum Weltfrauentag ohne Zwischenfälle statt.
Das waren Informationen von Karin Senz. Es sind Bilder, die an den arabischen Frühling erinnern. In Algerien sind zehntausende Menschen den dritten Freitag in Folge auf die Straßen gegangen. Sie fordern, dass Dauerpräsident Bouteflika abtritt und nicht für eine weitere fünfte Amtszeit kandidiert. Bei den Demonstrationen wurden laut dem Staatsfernsehen fast 200 Menschen festgenommen. Jens Borchers beobachtet die Lage vor Ort.
Algerien, Algerien, rufen die Demonstranten in Algier, in der Hauptstadt. Und wir wollen weder Bouteflika noch Said. Said ist einer der Brüder des amtierenden Präsidenten. Viele halten ihn für den wahren, starken Mann im Land. Aber ob das stimmt? Für die Demonstranten ist heute weder diese Frage noch der Internationale Frauentag ein wichtiges Thema. Ihr Thema ist das System.
Nous sommes là pour contre le cinquième mandat, pas pour les femmes, mais pour le renouvellement du système.
Wir sind hier wegen des fünften Mandats, nicht wegen der Frauen, sagt eine Teilnehmerin an den Protesten. Uns geht es um die Veränderung des Systems. Eine andere Frau stimmt ihr zu.
On est contre le cinquième mandat, contre ce pouvoir, contre Gaët Salah, pour changer le système.
Sie sagt, wir sind gegen das fünfte Mandat, gegen die herrschende Macht, gegen den Chef des Militärs und für einen Systemwechsel. Demonstriert wird dafür nicht nur in der Hauptstadt. Schon am Vormittag waren Proteste in der Hafenstadt Béjaïa zu hören gewesen. Am Nachmittag zogen zigtausende Menschen durch viele verschiedene Städte des Landes. Offenbar haben sich die Demonstranten von den düsteren Warnungen der Machthabenden vor Chaos und Infiltrationen nicht aufhalten lassen. Algeriens Regierung hat weiterhin große Schwierigkeiten, eine passende Antwort auf die Massenproteste zu geben. Anfang der Woche war im Staatsfernsehen eine Erklärung verlesen worden, die angeblich vom Präsidenten Bouteflika selbst stammte. Demnach hatte der Folgendes angekündigt. Nach seiner Wiederwahl Mitte April werde er eine große, nationale, unabhängige und inklusive Konferenz einberufen. Die solle dann über weitreichende Reformen debattieren. Und anschließend werde es eine vorgezogene Präsidentschaftswahl geben, um einen Generationswechsel zu vollziehen. Unter den algerischen Demonstranten amüsierten sich manche mit Bitterkeit über diese Botschaft. In dem Brief, der Bouteflika zugeschrieben wird, steht also, er will jetzt bei der Wahl antreten, um dann anschließend eine vorgezogene Neuwahl zu organisieren, bei der er dann nicht mehr antritt. Das ist surrealistisch. Surrealistisch, unwirklich, realitätsfremd. Solche Begriffe sind häufig zu hören von Algeriern. Viele haben den Eindruck, ihre Machthaber lebten abgekoppelt von der Wirklichkeit, in einer anderen Welt. Auch jetzt wieder warnen die Regierenden, beschwören die Gefahren, die diese Proteste mit sich bringen könnten. Ali Benflis, früher sehr nah dran am Machtzirkel um Präsident Bouteflika, heute in klarer Opposition. Benflis sieht die Gefahr ganz woanders. Die Gefahr geht von Kräften aus, die außerhalb der Verfassung agieren. Die haben die Macht gekapert. Sie gehören zum Umfeld des Präsidenten. Und es ist das schmutzige Geld, das in fetten Märkten verdient wurde, in öffentlichen Märkten. Algeriens Opposition wiederholt das immer wieder. Es gebe sehr einflussreiche Kräfte im Umfeld des Präsidenten, die nur ihre wirtschaftliche Vormachtstellung nicht verlieren wollten. Aber auch die Opposition selbst tut sich schwer mit klaren Vorschlägen zur Lösung der tiefgreifenden Krise. Einige Parteien sprechen sich für Verhandlungen mit den Machthabern aus, andere sind strikt dagegen. Vor allem aber stellt sich die Frage, wenn verhandelt würde, mit wem sollte man reden? Wer hätte auf Regierungsseite die notwendige Glaubwürdigkeit? Denn die wäre dringend notwendig, um eventuell getroffene Absprachen für einen Veränderungsprozess vertrauenswürdig erscheinen zu lassen. Auf diese Frage gibt es zurzeit keine Antwort. Vorerst also dominieren die Demonstranten auf den Straßen Algeriens das Geschehen, auch heute wieder.
Bei den Protesten gegen den algerischen Präsidenten sind fast 200 Menschen festgenommen worden. Das berichtet das Staatsfernsehen. Und das waren Informationen von Jens Borchers. Um 23.33 Uhr kommen wir jetzt zu aktuellen Meldungen in Kürze. Die ehemalige WikiLeaks-Informantin Chelsea Manning ist in Beugehaft genommen worden. Sebastian Schreiber.
Manning hatte sich vor einem Gericht in Virginia geweigert, auszusagen. Es soll um den Fall von Julian Assange gehen. Er ist der Gründer der Enthüllungsplattform WikiLeaks. Manning berief sich auf die Verfassung. Sie habe das Recht zu schweigen. Sie gab an, zu ihren Prinzipien zu stehen, aus Solidarität zu anderen Aktivisten, die in Schwierigkeiten seien. Nach Angaben des Gerichts wird Manning nun so lange festgehalten, bis sie doch aussagt und die Grand Jury ihre Arbeit abschließen kann. Um welche Fragen des Gerichts es konkret ging, ist nicht bekannt. Manning hatte Informationen von Computern des US-Militärs heruntergeladen und an die Enthüllungsplattform WikiLeaks weitergegeben. Dadurch wurden unter anderem Straftaten von US-Soldaten bekannt. Manning saß bereits 7 Jahre im Gefängnis. Weil US-Präsident Obama sie begnadigte, kam sie vorzeitig aus der Haft frei. Ein Gericht hatte sie wegen Spionage zu 35 Jahren Haft verurteilt. Vor einer geschlechtsangleichenden Operation lebte Manning als Mann und hieß mit Vornamen Bradley.
Europäische Ermittler haben mehr als 13 Millionen illegale Medikamente sichergestellt. Ludger Kazmierczak.
Im Zuge der Ermittlungen wurden laut Europol 24 kriminelle Banden zerschlagen und 435 Personen festgenommen. Neben Opiaten und Dopingmitteln stellten die Ermittler auch Medikamente gegen Krebs und Herzerkrankungen sicher, die zunehmend illegal gehandelt werden. Etwa die Hälfte der beschlagnahmten 13 Millionen Präparate war gefälscht. Der Markt werde für organisierte Banden immer lukrativer, erklärte ein Europol-Sprecher in Den Haag, weil die Erträge sehr hoch und die Strafen relativ gering seien. 16 Länder hatten sich im vergangenen Jahr an der Operation Mismet 2 beteiligt. Sie wurde von der französischen Polizei und den finnischen Zollbehörden koordiniert. Aus taktischen Gründen sind die Ergebnisse erst jetzt publik gemacht worden.
In New York hat ein Gericht eine Klage von Herrero und Nama abgewiesen, mit der sie Deutschland zur Rechenschaft ziehen wollten für Verbrechen während des Kolonialismus. Jana Gent.
Nach der Enttäuschung ist die Zuversicht zurückgekehrt. Herrero-Chef Fikuye Rukuro sagte, die Richterin in New York habe grundlegende Fehler gemacht. Es gebe Ausnahmen von der staatlichen Immunität. Diese hatte die Richterin als Begründung angeführt. Rukuro kündigte an, in Berufung zu gehen.
We are confident that
Wir sind zuversichtlich, dass wir es schaffen, dass das Urteil aufgehoben wird. Es gibt keinen Grund, warum die Herero und die Nama in Namibia nicht daran glauben sollten, dass das nur eine verlorene Schlacht war und kein verlorener Krieg. Trotz dieser Aussage hoffen die Herero und die Nama, dass die politischen Verhandlungsrunden positiv laufen werden. Uerica Festus Tikuya, der als Herero-Vertreter mit am Verhandlungstisch mit Deutschland sitzt, stuft den Gerichtsentscheid gar als weniger wichtig ein. Dem ARD-Hörfunkstudio Südliches Afrika sagte er, sein Hauptaugenmerk liege nun darauf, die Gesprächsrunde auf Regierungsebene zu einem guten Abschluss zu bringen, im Interesse der Nachfahren der Opfer. Sowohl deutsche als auch namibische Vertreter hatten nach der letzten Runde von Fortschritten gesprochen. Zwischen 1904 und 1908 hatten deutsche Kolonialtruppen in Namibia Aufstände der Herero und der Nama niedergeschlagen. Zehntausende Menschen wurden getötet. Seit 4 Jahren verhandeln beide Seiten über eine Wiedergutmachung. Die Bundesregierung bietet mehr Geld für Entwicklungsprojekte und eine offizielle Entschuldigung von höchster Stelle an. Auch diese ist ein Anliegen der Herero und der Nama.
Die Raumkapsel Crew Dragon ist des Unternehmens SpaceX ist nach 6 Tagen im All erfolgreich zur Erde zurückgekehrt. Jan Bösche.
Die Landung verlief offenbar wie geplant. Die Crew Dragon-Kapsel wurde durch mehrere Fallschirme abgebremst, bevor sie im Atlantik landete. Es war der letzte und einer der kritischen Abschnitte des Testfluges. Vor knapp einer Woche startete die Kapsel zur Internationalen Raumstation, dockte dort automatisch an, um dann wieder zur Erde zurückzukehren. Beim Wiedereintritt in die Atmosphäre werden Raumschiffe bis aufs Äußerste beansprucht. Das Hitzeschild muss standhalten, die Bremsfallschirme funktionieren. Der Testflug ist eine wichtige Prüfung für das Unternehmen SpaceX. Es hatte von der NASA den Auftrag bekommen, Astronauten zur Internationalen Raumstation zu bringen. Die USA haben zurzeit kein eigenes Raumfahrzeug, das Astronauten transportieren kann. Der Plan ist, dass SpaceX und Boeing jeweils Flüge organisieren und die NASA dann bei ihnen Plätze mietet. Die Crew Dragon Kapsel kann bis zu 4 Astronauten transportieren. Vertreter von SpaceX und NASA zeigten sich mit dem Testflug soweit zufrieden. Dieser erste Flug fand noch ohne Astronauten statt. Als nächstes soll das System getestet werden, das die Astronauten in Sicherheit bringt, wenn es auf der Startrampe Probleme gibt. Später im Jahr ist dann der erste Testflug mit Astronauten an Bord geplant.
Und um 23.38 Uhr schauen wir auf die Börse. In New York steht der Dow Jones bei 25.450 Punkten. Und was die Aktien in Deutschland bewegt hat, fasst Viktor Goldgart zusammen.
Der deutsche Leitindex DAX konnte zum Ende dieser Woche kein Land gewinnen. Dafür kamen einfach viel zu viele schlechte Nachrichten. Enttäuschende Daten vom amerikanischen Arbeitsmarkt, schlechte Handelsdaten aus China, dazu noch weniger verkaufte Autos im Reich der Mitte, weniger Bestellungen bei den deutschen Maschinenbauern und auch in der Industrie. Irgendwann kamen die Anleger gar nicht mehr mit bei diesem Staccato an Negativnachrichten. Das schlägt am Börsenparkett aufs Gemüt. Der amerikanische Dow Jones kippt ins Minus und auch der DAX kann sich nicht halten und schließt zum Ende dieser Woche 0,5% im Minus bei 11.460 Punkten. Im Blick der Anleger standen vor allem die Papiere von Volkswagen, denn im Konzern brodelt es. Einem Zeitungsbericht zufolge will das Unternehmen rund 5.000 Stellen abbauen und ab 2023 knapp 6 Milliarden Euro einsparen pro Jahr. Denn die Entwicklung von Elektroautos, die deutsche Autokonzerne viel zu zaghaft angegangen sind, die kostet. Ansonsten schauten die Anleger auf eine Entscheidung des norwegischen Staatsfonds. Der milliardenschwere Fonds will viele seiner Ölaktien abstoßen. Das dürfte gut ankommen bei den Freitagsdemonstrationen der Schüler in Sachen Klima, hat damit aber nicht unbedingt zu tun. Denn Norwegen ist selbst der größte Förderer von Öl und Gas in Westeuropa und das Land will sich mit dem Schritt einfach nur unabhängiger von fallenden Ölpreisen machen.
Das war der Blick auf die Börse von Viktor Goitgar. Prüfen darf der Verfassungsschutz, ob die AfD auf dem Boden des Grundgesetzes steht. Als Prüffall allerdings darf der Verfassungsschutz die Partei öffentlich nicht bezeichnen. Das hatte ja das Verwaltungsgericht Köln entschieden und diese Entscheidung hat die Behörde jetzt akzeptiert. Volker Findhammer mit den Einzelheiten.
Von der späten Erkenntnis des Bundesamtes, dass man mit dem Prüffall ein Eigentor geschossen habe, spricht Parteichef Jörg Meuthen. Und sein Kollege Alexander Gauland geht sogar noch weiter und erkennt die späte Einsicht, dass der Verfassungsschutz nicht rechtsstaatlich gehandelt habe. Dabei hat das Amt heute nur erklärt, dass man keinen weiteren Rechtsstreit in der Frage Prüffall oder nicht anstrengen werde. Das Amt konzentriere sich auf die vorrangige Aufgabe, die Aktivitäten der unter Extremismusverdacht stehenden AfD-Teilorganisationen, der Flügel und der Jungen Alternative zu beobachten, erklärte BfV-Präsident Thomas Haldenwang. Darunter auch die führenden Protagonisten des Flügels Björn Höcke und Andreas Kalbitz, die Landesvorsitzenden der AfD in Thüringen und Brandenburg. Über mögliche Erkenntnisse werde man die Öffentlichkeit zu einem späteren Zeitpunkt informieren. Unterdessen zeichnet sich ab, dass die AfD in den unterschiedlichen Spendenvorgängen nicht ganz ohne Blessuren aus der Affäre kommen wird. So hatte Parteichef Meuthen erst vor wenigen Tagen im Deutschlandfunk erklärt.
Diese Spendenproblematik, ich glaube, da kann man gar keine zwei Meinungen haben. Die schadet uns tendenziell. Wir wollen die vom Tisch haben und die kriegt man vom Tisch, indem man alles, was aufgeklärt werden muss, aufklärt.
Aber genau daran scheint es auch ein Stück weit zu haken. Denn bei der jetzt von der Bundestagsverwaltung angekündigten möglichen Strafzahlung von 100.000 Euro für die verdeckte Wahlkampfhilfe für Bundesvorstandsmitglied Guido Reil, der von der Schweizer Goal AG für den Landtagswahlkampf in Nordrhein-Westfalen materiell unterstützt wurde, hatte die Partei das in ihrem Rechenschaftsbericht nicht als Parteispende ausgewiesen, obwohl Werbeplakate und Flyer im Wert von 50.000 Euro verwandt wurden. In ähnlicher Weise wurde auch Parteichef Jörg Meuthen von der Schweizer Goal AG 2016 im Landtagswahlkampf in Baden-Württemberg unterstützt.
Meine Partei hat das fristgemäß der Bundestagsverwaltung über die Bundesgeschäftsstelle gemeldet und seither haben wir von der Bundestagsverwaltung in der Angelegenheit auch nichts mehr gehört.
Inzwischen geht Meuthen aber davon aus, dass auch in seinem Fall mit einer Strafzahlung zu rechnen ist. Er steht aber weiterhin auf dem Standpunkt, dass es sich bei der materiellen Unterstützung um keine Parteispende gehandelt habe, da er die Werbung nicht in Auftrag gegeben habe und damit auch die Partei schuldlos sei. Noch größer sind für die AfD nach wie vor die Unklarheiten in der Spendenaffäre von Alice Weidel und den 132.000 Euro, die für den Bundestagswahlkampf aus der Schweiz auf das Konto ihres Ortsvereins flossen und nach zwischenzeitlicher Teilverwendung wieder zurückgezahlt wurden. Die Konstanzer Staatsanwaltschaft hat erkennbare Zweifel an den 14 genannten Spendern und ist weiter um Aufklärung bemüht. Die Partei bereitet sich vorsichtshalber auch in diesem Fall auf erhebliche Strafzahlungen vor, betont Meuthen.
Ich kann das nicht völlig ausschließen, weil wir im Moment keinen vollkommenen Kenntnisstand darüber haben, wer die Geldgeber waren, respektive ob die uns genannten Geldgeber die tatsächlichen sind. Das muss geprüft werden und wir werden da uns absolut rechtstreu verhalten. Was denn sonst?
Aus Berlin berichtete Volker Findhammer. Die Lage in Venezuela ist düster. Das liegt unter anderem auch daran, dass ein Stromausfall das Krisenland den zweiten Tag in Folge lahmlegt. In der vergangenen Nacht war fast das ganze Land finster. Burkhard Birke beobachtet das für uns in Caracas und er selbst musste sehr geduldig sein, bis das Internet endlich stabil genug war, um diesen Bericht hier zu schicken.
Nicht funktionierende Ampeln, keine Metro in Caracas. Kein Wasser mangels Pumpen, kaum Mobilfunk und Internet, geschlossene Geschäfte. Mehr als 24 Stunden lähmt nun schon der wohl größte Stromausfall in der Geschichte Venezuelas weite Teile des Landes. Präsident Nicolas Maduro ließ Schulen, Büros und Geschäfte schließen, wohl wissend, dass die Techniker das Problem nicht, wie versprochen, binnen weniger Stunden lösen würden. Die Folgen des Stromausfalles werden immer dramatischer. Nur die Hälfte der Krankenhäuser verfügt über Generatoren, Patienten sterben, insbesondere die Verletzlichsten, Säuglinge und Kinder. Auf der Straße begegnete mir Fabiola Fabiano, eine junge Ärztin, total verzweifelt auf der Suche nach einem Generator, um lebenswichtige Krebsmedikamente in ihrer Klinik zu retten.
Lo más increíble de todo es que no tenemos respuesta de las autoridades. No, además se cayó, no sé si lo has visto, se cayó el internet.
Es unglaublich, aber die Behörden haben überhaupt nicht reagiert. Es gibt kein Internet. Unsere größte Sorge gilt den Medikamenten. Wenn die nicht gekühlt werden, verderben sie in wenigen Stunden.
Y bueno, ya las cabas están tratando de sobrevivir como pueden y bueno, si pasa mucho tiempo más, pues bueno, ya van a empezar a deteriorarse, pues.
Ein herber Verlust in einem Land, in dem Medikamente Mangelware und nur zu horrenden Preisen zu bekommen sind. Kaum waren die Lichter fast überall im Land ausgegangen, da hatte die Regierung auch schon die Schuldigen ausgemacht. Die Opposition und die Imperialisten in den USA hätten das Kraftwerk am Staudamm Gudi sabotiert, das 70% der Elektrizität im Land bereitstellt. Kommunikationsminister Jorge Rodriguez im Fernsehen.
Qué casualidad.
Was für ein Zufall, dass nur 3 Minuten nach der kriminellen Sabotage unserer Stromerzeugung in Gudi US-Senator Marco Rubio, der Chef der Gewaltlakaien hier, einen Tweet veröffentlicht, in dem er mitteilt, dass Venezuela keinen Strom mehr hat. Eine gewagte These, denn Stromausfälle gehören längst zum Alltag in Venezuela. Erst neulich blieb der Staat Táchira an der kolumbianischen Grenze 3 Tage lang ohne Elektrizität. Caracas war bislang eher verschont worden, obwohl es jeden Tag Kurzausfälle und Leistungsminderungen gibt, wie Aisha Lopez berichtet.
Todos los días tenemos apagones y bajones. Los bajones son segundos que pueden ser 10 diarios.
Leistungsminderungen gibt es etwa 10 am Tag, sie dauern nur Sekunden. Und Stromausfälle dauern in der Regel 15, 20 Minuten, maximal eine Stunde, aber nie so lange wie jetzt. Aisha Lopez vom vor 10 Jahren begründeten Komitee der vom Stromausfall Betroffenen, so der offizielle Name, beklagt, dass 100 Milliarden Dollar Investitionsmittel überwiegend in dunklen Korruptionskanälen und nicht in einem besseren Stromnetz verschwunden sind. Ungeachtet der Widrigkeiten versammelte der selbsterklärte Präsident Juan Guaido heute mehrere hundert Anhängerinnen, vor allem auf der Plaza de los Palos Altos. Vorwürfe der Sabotage wies Guaido weit von sich.
Son unos ineficientes, unos corruptos.
Die sind korrupt und das Ende der Dunkelheit kommt, wenn der Machtmissbrauch endet. Für morgen haben Guaido und Präsident Maduro zu Massenkundgebungen aufgerufen.
Aus Venezuela waren das Eindrücke von Burkhard Birke. Endlich die Gesundheitspflege reformieren. Das wollen finnische Regierungen seit vielen Jahren, allerdings erfolglos. Die jetzige Regierung ist deshalb zurückgetreten, nur rund 5 Wochen vor der Wahl. Carsten Schmiester.
Der Rücktritt von Finnlands Regierungschef Juha Sipilä kaum mehr als einen Monat vor den Parlamentswahlen kam völlig überraschend. Sipilä hat das Aus für seine Mitte-Rechts-Regierung aus Zentrums, Sammlungspartei und der Blauen Zukunft, einer gemäßigten Abspaltung der rechtspopulistischen Finnen, mit dem Scheitern einer großen Reform des als ineffektiv, kompliziert und vor allem als teuer verrufenen Gesundheits- und Sozialsystems in Finnland begründet. So wie sich die Lage heute darstellt, hat die wichtigste Reform dieser Regierung, diese Sozial- und Gesundheitsreform, keine Chance, noch in dieser Legislaturperiode umgesetzt zu werden. Ich bin zutiefst enttäuscht. Für diese Reform, über die es auch innerhalb der Koalition immer wieder Meinungsverschiedenheiten gegeben hat, gäbe es keine Mehrheit im Parlament, so Sipilä. Umstrittene Teile des Reformpaketes waren unter anderem regionale Neugliederungen ohne Anpassung des Steuersystems und auch die geplante Einführung einer freien Arztwahl hatte für Unruhe vor allem im ländlichen Finnland gesorgt. Sie, so die Kritik, werde für ein Überangebot ärztlicher Leistungen in den Städten, außerhalb aber für Mangel sorgen. Dazu gilt die Reform aus verfassungsrechtlichen Gründen als fragwürdig. Um den politischen Druck zu erhöhen, hatte Sipilä wiederholt erklärt, er werde den Hut nehmen, sollte er es nicht schaffen, die Reform durchzusetzen, an der sich seit mehr als 10 Jahren unterschiedliche Regierungen abgearbeitet haben, nun also auch seine. Heute zog er die Konsequenz. Ich bin ein Mann mit Prinzipien. In der Politik muss man Verantwortung übernehmen, und zwar in Worten wie auch in Taten. Ich habe sehr gründlich auf meine innere Stimme gehört und meine Schlussfolgerung ist, dass diese Regierung ihren Rücktritt einzureichen hat. Das neuerliche Scheitern der Gesundheits- und Sozialreform war allerdings schon seit längerer Zeit absehbar und es erklärt für viele deshalb nicht den überraschenden Rücktritt so kurz vor Neuwahlen. Beobachter wie Magnus Svanjung vom finnischen Sender Yle sehen ihn deshalb auch als taktisches Manöver. Jetzt übernimmt Sipilä die Verantwortung. Er hofft ganz sicher, dass ihm das die letzten politischen Pluspunkte gibt, die er noch machen kann. Nötig hat er es. In Umfragen zur Wahl am 14. April liegt Sipilä mit seinem Zentrum aktuell hinter den Sozialdemokraten und der konservativen Sammlungspartei. Man vermutet, dass er sich jetzt als in der Schlussphase des Wahlkampfes nur noch geschäftsführender Ministerpräsident diese Pluspunkte, aber eben auch mehr politische Bewegungsfreiheit erhofft. Etwa die Möglichkeit, aggressiver auch gegen Koalitionspartner aufzutreten.
In Finnland ist die Regierung am Streit über die Gesundheitsreform zerbrochen, wie Carsten Schmiester berichtete. Genau 5 Jahre ist es jetzt her und es ist immer noch nicht zu fassen. Damals ist ein Flugzeug der Malaysia Airlines mit 239 Menschen an Bord auf dem Weg nach Peking plötzlich von den Radarschirmen verschwunden. Und bis heute ist nicht geklärt, was passiert ist. Das Ganze bleibt eines der größten Rätsel der Luftfahrtgeschichte. Am heutigen Jahrestag haben Angehörige der vermissten Passagiere gefordert, dass die Suche wieder aufgenommen wird. Holger Senzel berichtet.
5 Jahre nach dem Malaysian Airlines Flug 370 auf dem Weg von Kuala Lumpur nach Peking von den Radarschirmen verschwunden ist, haben die Angehörigen der 239 Toten noch immer keine Antworten auf ihre drängenden Fragen. Kein Grab, an dem sie trauern können. Was ist passiert an Bord der Boeing 777? Hat ein lebensmüder Pilot Passagiere und Kollegen mit in den Tod gerissen? MH370, gute Nacht, wünscht Flugkapitän Sahari Ahmed Shah kurz nach dem Start dem Tower in Kuala Lumpur. Danach wird man nie wieder etwas von ihm hören. Dass ein Großraumjet im Zeitalter von Satelliten und Funküberwachung spurlos verschwindet, war bis dahin unvorstellbar. Die Theorie der Flugunfallermittler geht heute davon aus, dass seine Person an Bord den Kurs der Maschine geändert und die Kommunikationseinrichtungen abgeschaltet hat. Eine befriedigende Antwort nach dem Wer und Warum ist das nicht. MH370 jedenfalls änderte anschließend mehrfach den Kurs, bis die Maschine westlich von Australien mit leeren Tanks in den Indischen Ozean stürzte. 4,5 Millionen Quadratkilometer Meer wurden nach treibenden Trümmerteilen abgesucht, modernste Tauchroboter und U-Boote auf den Grund des Indischen Ozeans geschickt, der hier bis zu 4000 Meter tief ist. 160 Millionen Dollar verschlang die offizielle Suchaktion und erbrachte nichts. Nach knapp 3,5 Jahren beschlossen die Regierungen Malaysias, Australiens und Chinas die Einstellung der Suche. Es gibt keine Hoffnung mehr, verkündete Malaysias Transportminister. Die Suchschiffe werden heute das Gebiet verlassen. Die Suche ist damit abgeschlossen und wird es bleiben, bis wir neue Beweise bekommen. Das ist alles sehr schwierig, unkartierte Gewässer zum Teil, und wir sind durch all diese Probleme gegangen, aber ohne Erfolg. Wir haben das Flugzeug nicht gefunden. Nun hat, völlig überraschend, Malaysias neuer Transportminister Anthony Loke verkündet, wir sind offen für eine neue Suchaktion. Es gibt neue, bessere Technologien. Wir sind daher bereit, eine Suche mit der Bergungsfirma zu diskutieren. Jedenfalls, wenn Sie uns überzeugen können, dass diese neue Technologie erfolgreicher sein kann, dann sind wir mehr als willens, erneut mit der Suche zu beginnen. Die amerikanische Bergungsfirma Ocean Infinity hatte bereits vergangenes Jahr mit dem modernsten Forschungsschiff der Welt vergeblich auf eigene Kosten nach dem Wrack gesucht. Nur bei Erfolg wären 70 Millionen Dollar Prämie fällig gewesen. Experten beurteilen eine neuerliche Suchaktion mehr als skeptisch. Dass jenes größte Mysterium der Luftfahrtgeschichte und der Tod von 239 Menschen ungeklärt bleiben, ist natürlich vor allem für die Angehörigen schwer zu akzeptieren. Die Trauer hat sie übrigens nicht zusammengeschweißt. So gehen die Familien der Flugzeugbesatzung den Angehörigen der Passagiere bis heute aus dem Weg, aus Angst vor deren möglichen Vorwürfen.
5 Jahre nach dem Verschwinden der Malaysia Airlines-Maschine wird eine neue Suche diskutiert, wie Holger Senzel berichtete. Und damit kommen wir um 23.53 Uhr jetzt zur Presseschau. Bei mir im Studio ist Khaled Naha.
Mehrere SPD-Politiker lehnen für den Fall eines vorzeitigen Rücktritts von Bundeskanzlerin Merkel eine Wahl von CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer zur Kanzlerin ab. Und das beschäftigt auch die Kommentatoren in den Zeitungen. Die hessische Niedersächsische Allgemeine aus Kassel sieht taktische Fehler bei der SPD. Eigentlich könnten die Sozialdemokraten genüsslich auf die interne Unionsdiskussion um die Zukunft von Kanzlerin Merkel blicken. Einfach zusehen, wie sich die Koalitionspartner von innen heraus selbst schädigen. Stattdessen springen SPD-Politiker wie ein wild gewordener Hühnerhaufen wieder vor Mikrofone und erklären, dass man eine AKK nicht zur Kanzlerin wählen werde. Dass sich die Frage gar nicht stellt? Egal. Das Badische Tagblatt aus Baden-Baden wirkt beinahe genervt. Genauso könnte man fragen, was tun, wenn es im Sommer 2019 nicht regnet? Antworten darauf erübrigen sich im März. Einige Politiker wollen sich ins Gespräch bringen oder alte Rechnungen begleichen. Mehr nicht. Nächste Woche tagt der Bundestag wieder. Dann wendet sich die Politik wieder ihrer Hauptaufgabe zu. Zumindest bis zum nächsten Querschuss aus den hinteren Reihen. Die Stuttgarter Zeitung sieht das völlig anders. Die Überlegungen in der SPD sind absolut rational. Es gibt keinen Grund für die Partei, die Wachablösung in der Union auch noch aktiv zu unterstützen. Dabei ist es eine feine Ironie, dass Kramp-Karrenbauers Interessen mit denen der SPD erstaunlich übereinstimmen könnten. Als noch frische Kanzlerkandidatin, mit der sich noch viel Hoffnung verknüpft, könnte sie womöglich mehr Zugkraft entwickeln, denn als Regierungschefin, die schon erste Kratzer abbekommen hat. Die Südwestpresse aus Ulm sieht das ähnlich. Wechsel im Kanzleramt, Bruch der Koalition, Fortsetzung des Bündnisses, alles scheint möglich. Jede Partei, die bei Trost ist, muss alle Szenarien einmal durchdenken, um vorbereitet zu sein. Die Frage ist jedoch, warum diese Planspiele so öffentlich stattfinden. Die westfälischen Nachrichten aus Münster wähnen alle Koalitionspartner im Zwiespalt. Herrscht in manchen Kreisen von Union und SPD so etwas wie die Lust am Untergang? Die Konservativen sind nach wie vor mit den Arbeitsergebnissen im Kabinett Merkel nicht zufrieden. Und die verlorenen SPD-Stammwähler glauben noch nicht an den neuen Linkskurs der Partei. Fazit: Für Neuwahlen sind weder Union noch SPD bereits aufgestellt. Ein anderes Thema. Donald Trumps früherer Wahlkampfleiter Paul Manafort muss wegen Finanzbetrugs und Steuerhinterziehung für fast 4 Jahre ins Gefängnis. Der Mannheimer Morgen wundert sich über das Strafmaß. Das milde Urteil setzt gleich mehrfach ein falsches Signal. Richter Thomas Ellis ignoriert nicht nur die Schwere des Verbrechens, sondern auch die Uneinsichtigkeit des Täters. Ganz zu schweigen von den gezielten Lügen. Das sieht die Zeitung Die Welt genauso, auf anderer Grundlage. Die Richtlinien sehen zwischen 19 und 24 Jahre Gefängnis vor. Es könnte sich beim Urteil um eine Art von Voreingenommenheit handeln, die eher mit Herkunft und Hautfarbe zu tun hat. Es ist zumindest fraglich, ob der konservative weiße Richter gegenüber einem schwarzen Kleindieb genauso mild geurteilt hätte.
Das war der Blick in die Presse von Khaled Naha. Vielen Dank dafür. Und damit klingt der Tag im Deutschlandfunk aus. Ich bin Stefanie Rode, wünsche Ihnen einen schönen Abend. Kommen Sie gut durch die Nacht.